der größte Pain. Mit einer Zöliakie-Diagnose ist das Einkaufen. Und Einkaufen, man steht vor jedem Produkt, versucht die Brille rauszukramen, irgendwie sich durch diese Zutatenliste durchzuschlagen. Und ich glaube, wenn man so frisch da mit diesem Thema konfrontiert ist, dann ist oft mal eigentlich vor allem eins, und zwar ganz, ganz viele Buchstaben, ganz klein, ganz zu entziffern und viel Verunsicherung im Raum. Und heute wenden wir uns genau diesem Thema zu, und zwar Zutatenliste, in unserer aktuellen Folge von Des Gluten zu viel, dem Zöliakie-Podcast.
Des Gluten zu viel, der Podcast, der dein Leben mit Zöliakie erträglicher macht. Von der IG Zöliakie der Deutschen Schweiz und der Podcast-Schmiede, hier sind Ronja Schifftan, Tina Toggenburger und Nico Leuenberger.
Heute auch wieder immer mit Tina.
Hallo zusammen.
Nico.
Hallo.
Und als Special Guest ist heute Diana Studeros da. Diana, stell dich kurz vor, wer bist du eigentlich?
Hallo, mein Name ist Diana Studeros. Ich habe einen Master in Ernährung und Diätetik, arbeite als Ernährungstherapeutin und beschäftige mich mit Zöliakie, Gluten und besonders Kontamination auch im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Und hast selbst eine Zöliakie?
Stimmt, ich habe selbst Zöliakie.
Muss man immer sagen, weil ich finde es ganz, ganz wichtig. Mein Name ist Ronja, ich freue mich extrem, dass ich heute dieses Thema mit euch angucken, mal in der moderierenden Rolle, sonst habe ich immer so diese ExpertInnen-Betroffenen-Rolle, und heute möchte ich mal mich einem Thema widmen, was mein absolutes, ich darf sagen, Hassthema ist. Und zwar, sobald es darum geht, wann ist was wie deklariert, wann ist was wie drauf. Und gerade im Alltag von Zöliakie betroffen ist es dieses Hauptthema. Man schlägt sich durch Communities, die irgendwelche Zutatenlisten posten und fragen, darf ich das essen? Ja, Beatrice, du darfst das essen. Bitte, können wir dieses Thema heute mal richtig auseinandernehmen? Nico, du bist ja diesem Dschungel erst vor einem Jahr konfrontiert worden. Wie geht es bei dir so mit diesen Lianen?
Hey, ich habe vor allem gesehen, dass ich mittlerweile Mühe habe, dass das Kleingedruckte tatsächlich sehr kleingedruckt ist.
Nico, du bist einfach alt.
Ich habe immer gemeint, ich sehe gut. Und mittlerweile brauche ich so eine Sekunde, bis das scharf ist. Und das ist meine große Erkenntnis.
Nur noch schlimmer.
Das ist eben genau das Problem. Man wird jedes Mal mit seiner Vergänglichkeit auf mehrere Arten konfrontiert. Ja. Sehe ich. Feel you.
Und dann gleichzeitig auch große Dankbarkeit für die Gesetzesvorgaben, auf die kommen wir dann nachher sicher, dass Menschen die Idee hatten, die relevanten Dinge fett zu drucken, finde ich großartig.
Ja, ich
und
auch.
Wäre dann meine Frage, kann ich mich wirklich immer darauf verlassen? Weil ich kann gerade auf diesen hochverarbeiteten Produkten, ich weiß zum Teil nicht mal, was das bedeutet.
Ich finde gerade, Nico, du stellst eigentlich einen Steilpass zu Diana, oder? Gerade so diese, kann ich mich darauf verlassen?
Ja.
Und ich möchte nur ganz kurz einen kleinen Frame machen. Hört ihr das Bedürfnis von Nico in dem Moment raus? Ich will Sicherheit. Ich will Klarheit. Darf ich das? Darf ich das nicht? Diana?
Ja, große Frage. Also ich bin nicht die Lebensmittelinspektion, aber was ich weiß von Glutenanalytik in der Schweiz, aber auch in der EU, ist es so, dass doch sehr gut deklariert wird. Und ich glaube, dieser Grundsatz, wenn eine Zutat Gluten enthält, muss sie hervorgehoben werden, weil eben Gluten zu den Allergenen zählt. Deswegen auch dieses Hervorheben. Also man sieht auch andere Allergene, die hervorgehoben werden. Da würde ich sagen, ja, das ist so. Also wenn ihr Aromen lest und es ist nicht fett gedruckt und nicht hervorgehoben und da steht nichts von Gluten, ist es glutenfrei.
Stopp! Ich habe eine Packung in der Hand. Und zwar habe ich Gummibärli. Und die wurden...
Das sind nicht wirklich Gummibärli, das muss man vielleicht sagen, weil die Gummibärchen, die müssen wir nachher noch separat anschauen, denke ich mir.
Uiuiui. Aber ja, ich will jetzt ein paar von
okay,
den Dingen.
Okay, Haribos, da haben wir später zurück.
Schauen wir separat an, aber ich habe mich unterbrochen. Und zwar, es sind Schlecksachen. Also Schleckzeug, wie nennt man das?
Süßwaren.
Süßwaren, nein.
Süßwaren, nein. Das heißt Süßwaren.
Du kannst sonst vorlesen, was auf der Packung steht, das wird sicher lustig.
Magisches Festmix, zacht, zöd und zur. Das war jetzt mein holländischer Versuch. Und zwar ist das eine Packung, die Tina aus Holland mitgebracht hat. Und ich sehe da gerade diese Angaben vor mir, ich habe die Zutatenliste vor mir. Und ich sehe da Bonbon-Mischung mit Fruchtgeschmack.
Das wäre die, wie man das nennt. Das Produkt nennt man Bonbon-Mischung mit Fruchtgeschmack.
Ja. Doppelpunkt. Doppelpunkt. Zucker, Glukosesirup und. Nichts fett gedruckt. Mhm. Und dann habe ich da so random irgendwo, wenn ich dann da runtergehe, habe ich irgendwo ein Gluten-free, irgendwie ein erfundenes Label.
Mhm. Genau, eine Selbstdeklaration. Also nicht das offizielle Glutenfrei-Symbol, sondern das wäre eine Selbstdeklaration des Herstellers.
Die wollten sich einfach die Lizenzkosten sparen.
Ja.
Definitiv, aber das heißt jetzt weiß ich ja gar nicht, weil das ist nicht fett gedruckt. Mhm. Darf ich jetzt diesem Glutenfrei?
Ja, also entscheidend hier ist die Zutatenliste, die ist bindend. Und in der Schweiz wäre es so, wenn man noch eine Auslobung macht, glutenfrei, das nennt man eine freiwillige Angabe, dann darf die in der Schweiz nicht täuschend sein und sie muss belegbar sein.
Was heißt nicht täuschend?
Nicht täuschend wäre zum Beispiel bei einem Apfel glutenfrei hinzuschreiben, das wäre in der Schweiz nicht erlaubt.
Weil der Apfel sowieso immer glutenfrei ist.
Richtig, und weil der auch nie Gluten enthalten kann, egal was man mit dem Apfel tut, oder? Das wäre eine Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten. Und
aber ist es auch eine Täuschung, wenn auf Milch steht, enthält Milch?
Nicht unbedingt. Da kommt es ein bisschen drauf an. Milch ist ein sehr schwieriges Thema. Bleiben wir doch beim Gluten, würde ich euch vorschlagen.
Verwirren wir uns mal nicht.
Ja, genau. Aber eben, also du hast jetzt hier eine Zutatenliste, wo keine glutenhaltige Zutat aufgelistet ist. Deswegen ist nichts fett gedruckt.
Stopp. Es steht, und jetzt kommen genau diese vielen Fragen.
Ja.
Es steht Stärke.
Ja.
Modifizierte Stärke. Ja. Ich habe mal gelernt.
Ja, das ist lange her.
Das kann ich dir jetzt schon sagen. Sag es jetzt. Ich habe mal gelernt, wenn steht Stärke und wenn es glutenhaltig ist, dann muss Stärke speziell ausgelobt sein in den Klammern.
Ja, genau. Das
also
ist immer
bin ich
auf
aktuellstem Stand.
Ja, das ist immer so. Also wenn jetzt diese Stärke oder die modifizierte Stärke oder die Aromen oder die Gewürze glutenhaltige Zutaten als Ausgangssubstanz haben, dann muss darauf hingewiesen werden und dann muss eben die Stärke, modifizierte Stärke, Gewürze oder Aromen automatisch fett gedruckt werden. Es bekommt eine Klammer und dann wird dort was stehen wie enthält glutenhaltige Getreide, enthält Gluten aus Weizen, aus Gerste, what so on. Ein gutes Beispiel ist das Gerstenmalzextrakt.
Oh, die geliebten Lindor-Kugeln, genau. Die haben Sie hier.
Ja, die kommen dann
die
auch noch.
Die große Verunsicherung.
Aber wo ist, bleiben wir kurz bei diesen Gummibärchen. Wo ist jetzt dein Problem mit dieser glutenfreien Zutatenliste?
Ganz einfach. Die Dinge, die potenziell Allergene sind, sind nicht fett gedruckt.
Lies sie mir mal vor.
Milch.
Mhm.
Das war jetzt mein Argument. Mehr habe ich nicht.
Ich muss das überprüfen.
Milchsäure ist das. Vielleicht geht es dann nicht. Es ist wirklich nicht fett gedruckt.
Milchsäure ist kein Allergen, liebe Ronja. Milchsäure ist ein Ausgang, also okay, wie erkläre ich das? Es gibt zum Beispiel Glukosesirup, der aus Weizen hergestellt wird. Der muss nicht deklariert werden, weil wir wissen, dass dieser Glukosesirup rein ist, also da ist kein Gluten mehr drin, deswegen muss da nicht mehr geschrieben werden, Glukosesirup aus Weizen. Das muss nicht mehr getan werden, weil das nachweislich glutenfrei ist. Und die Milchsäure hat nichts mit Milch zu tun, das ist einfach Laktat. Das ist hier ein Säuerungsmittel und das ist absolut korrekt deklariert.
Super.
Und das ist
genau,
sauschwierig.
Und genau
leid, das ist wirklich schwierig.
Und genau das ist eben so extrem verwirrend für Zöliakie-Betroffene. Und jetzt Diana.
Das
wir haben
jetzt
nicht immer eine Diana dabei. Mhm. Sie isst gerade die Gummibärchen weg.
Ja,
nicht Gummibärchen,
Frage.
Sondern die Gummisting. Mhm. Wir haben ja nicht immer eine Diana dabei. Und dieses Wissen, das brauchen wir immer wieder. Mhm. Jetzt, wie geht ihr damit um, Tina, Nico? Tina, du, wie machst du das?
Ich mache genau das, was wir jetzt gemacht haben. Ich schaue mir die Zutaten an. Ich schaue, hat es vielleicht noch irgendwo sogar ein glutenfrei drauf? Ich gucke, hat es irgendwo ein Label drauf? Mhm. Im besten Falle hat es die durchgestrichene Ehre, das offizielle glutenfreie Symbol. Dann ist es sowieso klar. Und sonst muss ich lesen. Und das beurteilen.
Und ich mache das genau gleich und ich bin da relativ autoritätsgläubig. Ich gehe davon aus, wenn ich in einem Schweizer Geschäft bei einem Detailhändler ein Produkt kaufe, dass das richtig deklariert ist. Auf das verlasse ich mich.
Und ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch etwas anführen. Was ich sehr wichtig finde, ist die Kompetenz, dass ich es verstehe, was die Zutatenliste ist. Mhm. Und zwar gerade das, was wir jetzt gerade erlebt haben. Mhm. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen Steilpässe gegeben, weil das genau die häufigen Fragen ist, die an uns getragen werden. Ich finde es extrem wichtig, dass wir uns ein Wissen aneignen und eine Zutatenliste auch lesen können, mhm. wenn es eben nicht fettgedruckt ist. Mhm. Dass wir verstehen, was drinnen ist und gleichzeitig aber auch dieses Vertrauen dann, wenn es eben nicht deklariert ist, also wenn nichts drinnen ist, quasi dann auch wirklich zu wissen, ja, es geht.
Mhm. Genau.
Genau. Ich möchte vielleicht, Nico, wolltest du noch was sagen?
Nein, nur das Verstehen von Zutaten finde ich eine gute, wie sagt man, ein gutes Ziel. Ist eben, wie gesagt, bei diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, bei den, oder so die ersten 5 Zutaten, die kennt man und dann wird es dubios.
Wird's mühsam.
Und dann wird es mühsam. Und das ist mir dann zu blöd, das alles nachzuschauen. Da ist bei mir dann eher der Impuls, hey, weißt du, ich kaufe was Einfacheres, das ist mir zu verarbeitet. Da kaufe ich mir die Pommes-Chips, die haben 3 Zutaten.
Ist eh gesünder.
Ist gut. Nein, aber ist gesünder,
also
genau.
Das ist per se, aber übrigens, das ist ein ganz entspannter Punkt. An sich, rein von der Gesundheitsförderungssicht her, kann man sagen, wow, healthy choice, weil je weniger Zutaten, auch nicht schlecht für deine Gesundheit in dem Moment. Der Punkt ist aber der, unterschätzt nicht, wie unser Hirn lernt. Und unser Hirn, je mehr wir die Zutatenlisten lernen zu lesen, desto schneller kann unser Hirn scannen. Sprich, unser Hirn, also Zöliakie-Betroffene, die lange Erfahrung haben, die nehmen eine Zutatenliste und scannen innerhalb von 2 Sekunden, ob es zöliakie-tauglich ist oder nicht. Das heißt, dort möchte ich euch schon auch dazu ermutigen, übt. Übt Zutatenlisten, weil je mehr man übt, desto schneller erkennt man sofort diese potenziellen Stolpersteine und desto mehr kennt unser Hirn diese, wie sieht das aus und sieht sofort, ob es glutenfrei ist oder nicht.
Und in dem Fall am besten so eine, die etwas länger ist und die gewisse fettgedruckte Dinge drauf hat, weil da weiß ich ja jetzt, okay, auf das kann man achten und was nicht fett ist, kann ich mir angewöhnen, dass das vermutlich unbedenklich ist, wobei
nicht
eben dann bei der Stärke, ja, aber gerade bei so Dingen wie Stärke, das steht ja identisch drauf, aber wenn es fett ist, dann ist es gefährlich und wenn es nicht fett ist, nicht.
Ja, genau.
Genau.
Also
fett
daher
ist nicht
da
gut.
Der Lerneffekt begrenzt.
Ja, ich glaube, da braucht es dann vielleicht manchmal auch noch ein bisschen die Hilfe in der Ernährungstherapie. Das ist ja auch unser Job, diese Dinge noch zu erklären. Ja. Aber grundsätzlich hast du recht, oder? Wenn Stärke fett gedruckt wäre, da würde auch ein Zusatz sein.
Könnte auch kursiv oder unterstrichen sein.
Genau, einfach hervorgehoben nennt man. Häufig ist es tatsächlich fett gedruckt. Und ich glaube, da dann einfach genauer hinzuschauen, bei den fettgedruckten Lebensmitteln, hat das jetzt was mit Gluten zu tun oder nicht? Ich glaube, das ist sicher mal ein guter erster Schritt, oder? Und in der Regel muss ich wirklich sagen, empfinde ich die Deklaration der Hersteller als sehr gut. Es gibt wenige Produkte, wo ich sagen würde, ja, das sollte man jetzt nicht so tun. So.
Ich finde etwas ganz ein wichtiges Thema, und zwar darf ich nur noch Produkte essen, die eine durchgestrichene Ähre tragen. Diese durchgestrichene Ähre als Label sind nur die sicher. Tina, ich glaube, das ist etwas, was du ganz stark ausholen könntest. Möchtest du etwas dazu sagen?
Ja, ich glaube, vor allem für diejenigen, die einsteigen in die glutenfreie Diät, ist es einfach eine riesengroße Hilfe. Ja. Die durchgestrichene Ähre ist sofort erkennbar. Die Produkte sind sehr, sehr klar deklariert. Man findet das im Regal.
Es ist eine Sicherheit.
Ja, genau,
auch.
Es ist eine Sicherheit.
Also ich finde, das ist vor allem ein Label, das für Sicherheit steht.
Genau. Und der Unterschied, was der Unterschied macht zu einem Produkt, das einfach ein Fantasielabel drauf hat, es geht darum, diese Produkte müssen jährlich wirklich analysiert werden, es muss Analyse eingeschickt werden, es wird jährlich das Produkt auditiert, da kommt ein Audit, es schaut sehr, sehr tief in die Gluten-Thematik rein, die Rohstoffe müssen glutenfrei sein. Es muss eine Risikoanalyse gemacht werden im Betrieb, bei der Herstellung. Die Reinigungspraktiken, wenn es ein gemischter Betrieb ist, werden sehr genau angeschaut. Also die Kontrollen sind einfach stärker, wie wenn, wenn es einfach ein glutenfrei ausgelobtes Produkt ist, ohne eine durchgestrichene Ähre als Warnzeichen.
Aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist ja auch die Zutatenliste, wenn sie glutenfrei ist, ist das Produkt glutenfrei.
Ja.
Das ist also, so, das ist so. Das unterstreiche ich. Ich glaube, ich möchte einfach kurz so die Bäckereiprodukte zum Beispiel. Also ich glaube, wir haben immer wieder Bäckereiprodukte, da steht irgendwo glutenfrei drauf. Wir wissen aber so als Konsument nicht, wo wurde das hergestellt. Wurde das in einer gemischten Backstube hergestellt? Ist das ein rein glutenfreier Betrieb? Das wissen wir nicht. Wir haben Produkte, wir haben hier einen Biber. Da ist die durchgestrichene Ehre drauf. Und da muss
ein Biber für alle deutsch sprechenden.
Lebkuchengebäck. Ja, genau, Lebkuchengebäck. Da würde ich wirklich drauf schauen, dass da eine Ehre drauf ist, weil das weiß ich einfach nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich gehe mal davon aus, dass es eher eine kleine Manufaktur ist, die das herstellt. Und das ist meine Risikoeinschätzung, da bin ich eher zurückhaltend.
Ich finde gerade das auch noch ein wichtiges Thema. Es gibt ja auch eine gewisse Logikfrage. Also jetzt gerade zum Beispiel klassischer Fall, Plevita, Reis, Kokos, Plevita, aus dem Mikro, oder?
Ich finde das gerade. Plevita musst du jetzt auch erklären, das kennt auch niemand.
Okay, Plevita, das ist.
Getreidecracker.
Echt super. Getreidecracker.
Ist mein Job, sorry.
Ja, der Getreidecracker. Klassisch, als der auf den Markt kam, mag ich mich erinnern, ich dachte, yes, Plevita. Und gerade bei sowas, Diana.
Ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir gewisse Grundsätze festhalten. Etwas, was ein glutenfreies Symbol trägt, das wird vergeben von den Fachgesellschaften in den jeweiligen Ländern, das ist mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit immer glutenfrei. Wenn die Zutatenliste keine glutenhaltigen Zutaten enthält, dann ist das Produkt auch glutenfrei, auch wenn es kein glutenfreies Symbol trägt. Das ist mal für einfach alle Lebensmittel in der Schweiz und in der EU so ein Grundsatz. Da gibt es bestimmte Gesetzestexte, da können wir noch drauf eingehen, aber da muss auch ein Hersteller richtig viel dafür tun, um eben eine Kontamination, das heißt eine unbeabsichtigte Vermischung mit Gluten zu verhindern. Das ist einfach schon mal nur gute Herstellungspraxis. Das hat noch gar nichts mit glutenfreiem Symbol zu tun. Und wenn wir jetzt eben den Bereich der Backwaren oder vielleicht allgemein von Getreide anschauen, dann haben wir da einfach ein erhöhtes Risiko, weil eigentlich schon beim Anbau von Getreide, zum Beispiel Hafer, ist ein gutes Beispiel, häufig eine Fruchtfolge geschieht. Das heißt, es wird auf denselben Feldern auch Weizen oder Roggen oder Gerste oder was auch immer angebaut. Und es kann da schon zu einer unbeabsichtigten Verunreinigung kommen. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich für Menschen mit Zöliakie wirklich bei Getreide und Getreideprodukten richtig streng zu sein und zu gucken, dass das zertifiziert glutenfreie Produkte sind, weil wir da einfach ein hohes Risiko haben. Es gibt sicher auch immer Ausnahmen, aber eben wir haben das am Beispiel des Hafers sehr gut studieren können. Da sehen wir wirklich Kontaminationen, die sind sehr hoch, also die sind im Mittel um die 300, die können auch mal ausfallen bis 1500 Milligramm pro Kilo. Und das ist ein Problem. Und das ist auch ein Problem in einer kleinen Menge jeden Tag. Nico.
Bezüglich Kontamination, gibt es Erkenntnisse von Großbetrieb gegenüber kleine Backstube? Weil in einem Großbetrieb, wenn das so auf Industriemaschinen gebacken wird, ist das tendenziell wenig, gibt es da weniger Kontamination als in einer Backstube, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist tatsächlich so. Die industrielle Produktion hat häufig sehr, sehr starre Richtlinien. Also es wird immer dasselbe Prozedere quasi angewandt. Die Maschinen werden immer gleich gereinigt und die Fehlerquelle ist sicher geringer. Wir haben aber keine systematische Untersuchung dazu. Aber es ist eine These, die sich gut hält.
Und es zeigt sich einfach auch, je größer der Betrieb, desto festgehaltener die Reinigungsprozesse, die Analyseprozesse, dass auch wirklich geprüft wird, ist nach der Reinigung kein Gluten mehr vorhanden in der Maschinerie und so weiter.
Genau. Und das ist jetzt genau das, Entschuldigung, wenn ich da schon reingehen darf, um diese Plevita-Frage fast noch ein bisschen abzuschließen. Das ist ja eigentlich genau die Frage, oder? Es geht um ein Getreideprodukt, also es geht um ein Produkt, das sonst in einer, also quasi in einer Fabrik hergestellt wird, in der nur diese Plevita hergestellt werden. Und ganz einfach, es trägt kein Label.
Aber es war auch nicht ausgelobt glutenfrei.
Es war nie ausgelobt glutenfrei. Wir haben die Frage gestellt wegen dieser Zutatenliste. Genau. Oder? Und das ist genau das. Oder? Da ist die Zutatenliste per se eigentlich glutenfrei, weil es hat kein glutenhaltiges Ingredient, quasi eine Zutat drinnen. Aber gerade dort ist zum Beispiel etwas, das G ist nachher nicht zöliakietauglich.
Genau, also ich glaube, wir haben einfach bei Getreideprodukten per se ein erhöhtes Risiko, würde ich sagen. Und die spezifischen Cracker, die du ansprichst, die hatten lange Zeit keinen Warnhinweis für Kontamination. Im ersten Jahr, als die eingeführt wurden, war da einfach eine glutenfreie Zutatenliste drauf und da stand nichts von kann Spuren von Gluten enthalten.
Das hat mich getroffen.
Ja, okay. Und jetzt gab es eine neue Deklaration, jetzt sind Spuren vermerkt. Und ich glaube, das ist sicher auch noch ein Bereich, den wir anschauen müssen, aber das sind wichtige Änderungen und auch anhand von einer Deklaration für Kontamination, also eben dieses kann Spuren von enthalten, kann man das Risiko sehr gut auch abschätzen.
Diana, das ist eines dieser großen Themen.
Ich weiß.
Und ich habe da ganz viele Packungen, wie ihr da hört, da knistert es. Und dieses Thema... Kann Spuren von Gluten enthalten?
Ja.
Das macht die Community wahnsinnig.
Ja, auch mich.
Ich glaube, viele Menschen, die sich mit Zöliakie beschäftigen, dieser Mental Load, den wir permanent tagtäglich haben, rund ums Thema, kann Spuren von Gluten enthalten. Diana,
ja.
Kannst du in zwei Sätzen zusammenfassen, was das bedeutet und was deine Empfehlung ist?
Also dieser Hinweis für unbeabsichtigte Vermischung oder eben auch Kontamination genannt, der ist verpflichtend ab einer gewissen Glutenmenge im Produkt, und zwar ab 200 Milligramm pro Kilo, muss der Hersteller diesen Hinweis anbringen. Gleichzeitig muss ein Hersteller aber auch sicherstellen, dass er alles tut im Rahmen der guten Verfahrenspraxis, so heißt das im Juristenjargon, diese Kontamination zu vermeiden. Und das ist eben häufig möglich, zum Beispiel bei einem Joghurt, bei einem Schinken, bei whatever you do. Es ist aber nicht möglich bei Getreideprodukten. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Produkte, die aus Getreide hergestellt sind, wo eben auch dieser Warnhinweis draufsteht. Und dann, und das ist die Krux an der ganzen Geschichte, gibt es die Möglichkeit, diesen Hinweis anzubringen, freiwillig, wenn der Glutengehalt zwischen 21 ppm und 199 ppm liegt. Und wir können halt einfach anhand dieses Warnhinweises nicht erkennen, ob dieses Produkt jetzt eine relevante Kontamination enthält oder bei 20 oder 21 ppm
und
liegt.
Und hilf noch mal kurz, dieser Range.
Nee, nicht der Range, sondern es ist egal, ob es Kannspuren heißt oder enthält Spuren.
Ja,
es macht
ist
keinen Unterschied.
Diese Frage wird oft gestellt.
Genau.
Aber jetzt kannst du noch mal auf diese 21 und 199, what the heck? Was willst du damit sagen?
Also eben Kontamination passiert in einer gewissen Menge, die wird in Milligramm pro Kilo angegeben oder eben auch Parts per Million, dann nennt man das häufig ppm. Und das heißt eben Milligramm pro Kilo. Also wir messen oder wir geben einen Bereich an der Kontamination für ein Kilo dieses Lebensmittels, das wir häufig gar nicht essen. Wenn wir jetzt eine Kontamination haben, die sehr gering ausfällt, ich würde sagen so zwischen 20 und 50 Milligramm pro Kilo, und wir essen 100 Gramm von diesem Produkt, dann nehmen wir zwischen 2 und 5 Milligramm Gluten zu uns und das liegt wahrscheinlich in einem sicheren Rahmen. Deswegen sagen wir auch, das ist eine Kontamination, die wahrscheinlich nicht relevant ist. Die ist zwar da, die wird gemessen, da muss auch das kantonale Labor in der Schweiz, die diese Überprüfung macht, die müssen den Hersteller darauf hinweisen, dass das nicht okay ist. Da wurde Gluten gefunden. Muss vielleicht was angepasst werden oder die Zutatenliste, Deklaration, was auch immer. Aber es wäre jetzt für Menschen mit einer Zöliakie wahrscheinlich nicht bedeutsam.
Weil alles quasi unter 20
sowieso
glutenfrei ist.
Genau.
Also der Portion, die man eigentlich verzehrt.
Genau, ganz genau.
Und auch eben, wenn es dann plötzlich 50 ist, dann sagst du, von der Menge her ist das eigentlich irrelevant, was man nachher effektiv konsumiert.
Genau. Wenn das aber eben bei 200 liegt und wir essen 100 Gramm davon, dann haben wir 20 Milligramm Gluten in einer Portion. Das könnte über die Zeit dann doch eben wieder zu einem Aufflackern dieses Autoimmunprozesses führen, was man dann an den erhöhten Antikörpern sehen würde.
Also du sagst eigentlich zusammengefasst, diese Range zwischen den 20 und den 199 ist dieser Graubereich.
Ja.
Und das ist dieser Spurenbereich. Kann Spuren
Nein, nicht nur. Es ist eben gemein, weil der beginnt zwar bei 21, aber der ist eigentlich nicht nach oben definiert. Das Einzige, was das Gesetz uns sagt, ist, ab 200 muss man es draufschreiben. Unter 200 darf man es draufschreiben. Aber wir haben keine Chance, anhand der Deklaration zu sehen, wie viel da drin ist.
Jetzt wird genau dort, genau bei diesem Range, den du jetzt gerade beschrieben hast, immer wieder definiert, also, oder immer wieder gesagt, dass es in Deutschland anders funktioniert. Tina, du bist viel im europäischen Kontext unterwegs, auch mit den europäischen Gesellschaften. Kannst du das mal einordnen?
Die EU kennt den Spurensatz nicht, eigentlich.
Was heißt das?
Genau diese Problematik von über 20 ppm bei uns, wo der Spurensatz drauf kann, das gibt es nicht in der EU. Die EU kennt diese Thematik nicht.
Also dort heißt es nicht, auf einem Produkt kann Spuren
Doch,
von...
Doch, das heißt es trotzdem. Aber es gibt keine Regel dafür eigentlich.
Ah, freiwillig.
Also sie machen es einfach freiwillig.
Sie machen es einfach freiwillig. Also wir nehmen zum Beispiel die Haribo-Gummibärchen. Die sind in einer Fabrik produziert, wo auch Lakritze verarbeitet wird. Lakritze hat Weizen drin. Und seit, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahren haben die Gummibärchen einen Spurensatz drauf. Und meistens, meines Wissens, sind es Produkte, die eben auch in der Schweiz verkauft werden, die dann mit diesem Spurensatz versehen werden, weil eben die Schweiz diesen Spurensatz kennt und sie sich so absichern. Also das, ja, da machen sie sich eigentlich eine reine Weste. Sie können sagen, ja, wir haben Weizen im Betrieb irgendwo, ob es auf der gleichen Maschine läuft, weiß man nicht. Aber so haben sie sich die Hände frei gewaschen eigentlich.
Also eigentlich, aber jetzt, wenn ich jetzt ganz... Also
ich glaube, Diana ist nicht mit mir einig.
Nein, ist gut.
Diana, ergänz.
Also ich möchte einfach nur sagen, Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, in der Schweiz verkauft werden, sind wie Produkte, die in Thailand hergestellt werden und in der Schweiz verkauft werden, die... Es gilt in der Schweiz das Schweizer Gesetz.
Genau, so, das ist so.
Also faktisch müsste dann der Hersteller, wenn das eine wirkliche Kontamination ist, die sehr hoch ausfiele, ich sage jetzt im Worst Case 500 ppm, wird es nicht sein, weil das kann ich einschätzen, das wären dann getreidete Bestandteile, die drin sind, dann würde die Schweiz wahrscheinlich irgendwann den Hersteller auch rügen bei einem Ringversuch.
Genau, also das ist ein extrem wichtiger Hinweis. Ja. Alles, was auf dem Schweizer Markt erhältlich ist, muss gemäß den Schweizer Gesetzgebungen gelabelt sein und deklariert sein.
Genau.
Aber wir haben natürlich vor allem jetzt bei uns in der Region Basel, da gehen Leute häufig über die Grenze einkaufen. Mhm. Und im Grenzbereich, also im Deutschen, im EU-Raum, sind die Produkte anders deklariert.
Aber anders deklariert, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da wirklich eine einfache Klarheit dabei haben.
Mhm.
Also ergo haben wir eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ihr seht sogar... Langsam, ich drehe im Kopf. Ich brauche jetzt ein ganz einfaches Muster, ein ganz einfaches Bild. Gut, wir haben die Möglichkeit, dass ein Produkt glutenfrei ist, wenn es unter 20 ppm ist. Deutschland und Schweiz, genau gleich, dann ist es glutenfrei.
Korrekt.
Wenn es drüber ist, aber die Zutatenliste glutenfrei ist, weil kein glutenfreier Inhaltsstoff drinnen ist, dann weiß ich, in der Schweiz kriege ich einfach eine Deklaration, kann Spuren enthalten.
Wenn das Produkt mehr als 200 Milligramm
Gluten... Nein, wenn es mehr als 21 Milligramm...
Nein, dann muss der Spurensatz nicht drauf sein.
Das ist ja die Schwierigkeit. Ich glaube, wir machen es nochmal anders. Wir machen es so.
Wir brauchen ein Bild. Leute, ihr hört uns. Wir könnten das. Wir könnten super so clean sein mit diesem Podcast und das am Schluss rausschneiden.
Ja, das machen wir nicht.
Das würde ich genau nicht machen. Und zwar, es zeigt, wie komplex das ist. Wir sind 3 Personen jetzt. Nico, du bist auch natürlich absolut aware, aber wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Thema und finden keine einfache Erklärung. Und ich glaube, das ist jetzt das Ziel.
Also, machen das mal systematisch. Ein Lebensmittel muss eine Zutatenliste enthalten, immer. Egal ob in der Schweiz oder in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, es wird eine Zutatenliste draufgeschrieben. Das zählt für fertige, abgepackte Produkte im Supermarkt. Das zählt aber auch für Produkte, die man irgendwo kauft. Auch da muss die Zutatenliste verfügbar sein auf Anfrage, zum Beispiel in einem Restaurant. Wenn die Zutatenliste keine glutenhaltigen Zutaten enthält, dann können wir schon mal davon ausgehen, dass das Produkt eher glutenfrei ist. Wenn man jetzt misst und sieht, es ist unter 20 ppm, bekommt das Produkt in der Schweiz ein glutenfreies Symbol und in Deutschland auch. Das ist gleich. Wenn wir jetzt das Produkt messen und sehen, wir haben 22 ppm, dann dürfte man in der Schweiz draufschreiben, kann Spuren von Gluten enthalten. In Deutschland gibt es dazu keine Regelung oder im EU-Raum. Ich möchte hier nicht Deutschland irgendwie blamen. Ich reise gerne nach Deutschland, lasst mich wieder rein. Wenn dieses Produkt in der Schweiz, das wir analysieren, 201 ppm enthält, dann muss man den Warnhinweis für unbeabsichtigte Vermischung draufschreiben, nämlich enthält Gluten oder kann Spuren von Gluten enthalten. Dann muss das geschehen. In Deutschland haben wir dazu keine Regelung. Das heißt, es ist in Deutschland wahrscheinlich etwas schwieriger noch als in der Schweiz, diese Produkte einzuschätzen, weil man gar keine Angabe machen muss zur Kontamination, was in der Schweiz geregelt ist. Es ist auch nicht immer einfach, aber ich glaube, wo wir hinkommen könnten, wäre doch auch mal zu überlegen, okay, was ist denn wirklich risikoreich für Kontamination? Wo passieren denn Kontaminationen? Wahrscheinlich nicht bei der Herstellung von Butter.
Und das ist genau auch etwas, was ich mega wichtig finde. Ich habe gehört, wie schwierig das diese Deklarationsthematik und so weiter ist. Und wir verlieren uns in den Gesprächen und in den Verständnissen. Und darum zurück zur Realität. Einfach mein Alltagsmüsli.
Schwierig.
Sollte das Spuren enthalten?
Nein.
Mein Alltagsmüsli, dürfte das ein Label enthalten?
Natürlich.
Würde mir sehr viel Sicherheit geben.
Würde dir viel Sicherheit geben.
Ist es meine Butter, die ein Label braucht?
Nein.
Die darf kein Label haben.
Genau, das ist noch ein anderes Thema
noch
in der Schweiz. In Deutschland ist es ist es auch so, Täuschungsverbot haben wir.
International.
Es gibt
Produkte, die nicht gelabelt werden dürfen.
Genau. Gut,
also
ihr seht,
zum Beispiel.
Ihr seht, es ist super kompliziert, sobald man über die lebensmittelrechtlichen Diskussionen fährt. Aber ihr seht auch das, wir haben mal das Bild benutzt von diesem Zoom. Und gerade wenn wir mit Zutatenlisten die ganze Zeit beschäftigt sind, dann zoomen wir in Details rein zum Teil und in Möglichkeiten und Varianten, die schon lange nicht mehr der Realität von möglichen Risiken entsprechen.
Genau.
Und ich glaube, genau dort dürfen wir irgendwie in der Gesellschaft landen, dass wir wieder checken, hey, easy, das ist nicht, du musst nicht die super Lebensmittelexpertin sein und lebensmittelrechtliche Expertin, um überhaupt einkaufen zu können, sondern es gibt ein paar Hacks, ein paar Tricks. Und jetzt habe ich halt trotzdem die Frage, darf ich das Gerstenmalz von meiner Lindor-Kugel? Und es ist Gerstenmalz-Extrakt.
Es spielt keine Rolle, ob Gerstenmalz oder Gerstenmalz-Extrakt
darf
ist.
Ich? Bitte?
Du darfst. Beim Gerstenmalz kann man eine einfache Regel aufstellen, wie auch bei der Weizenstärke. Wenn es am Ende der Zutatenliste steht, Zutatenlisten müssen nach Mengenangabe geschrieben werden. Das heißt, das, was zuerst steht, ist am meisten drin. Häufig ist Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, Malzessig, Malzsirup oder auch Weizenstärke eher eine Zutat, die man als Trägerstoff oder Süßungsmittel verwendet. Und deswegen ist es häufig eben auch glutenfrei. Es gibt Ausnahmen. Wenn Gerstenmalz ganz zu Beginn steht, dann ist es wahrscheinlich doch glutenhaltig.
Du weißt aber, dass das jetzt sehr schlechte News sind für mich. Weil seit einem Jahr, immer wenn wir Lindor-Kugeln geschenkt kriegen, landen die in meinem Kasten.
Ihr dürft sie essen, liebe Kinder.
Also ich kann auch dazu sagen, ich habe es gemessen. Wir haben im Rahmen meiner Studie jetzt europaweit Lindor-Kugeln analysiert. Also wir haben auch geguckt, wie ist es eben in Schweden, in Italien, in UK, weil das Lebensmittelgesetz anders ist als in der Schweiz. Und es ist in allen Ländern glutenfrei.
Aber also eben zum noch ein weiteres Markenprodukt zu nennen, die Ovomaltine. Da ist es so weit vorne, dass du auch sagen würdest, nein.
Ja, und das haben wir auch gemessen und das ist ganz klar glutenhaltig und in der Menge, wo wir sagen müssen, das ist nicht geeignet bei einer Zöliakie, auch nicht in diesen kleinen Mengen. Das ist ja dann noch das Nächste, oder? Wir müssen immer von diesem Kilobereich wieder auf die gegessene Portion kommen und das geht dann auch bei Ovomaltine nicht.
Ich möchte noch kurz zurückkommen zu den Lindor-Kugeln, weil wenn man Lind anfragt, dann wissen sie ja, dass sie glutenfrei sind. Weshalb labeln sie sie dann nicht? Es ist ganz einfach, sie dürfen sie nicht labeln. Der Gerstenmalzextrakt ist drin.
Genau.
Es geht nicht, dass sie gelabelt werden.
Genau, das
widerspricht
sich.
Jetzt kommt die nächste Frage. Wir haben Bier, glutenfreies, das auf Gerstenmalzbasis gebraut wird und am Schluss als glutenfrei gelabelt wird. Da haben wir eine andere Thematik. Das Bier wird im Herstellungsprozess vergoren. Es gibt einen, was ist das, ein lebensmitteltechnischer, chemischer Vorgang.
Das ist eine Fermentation.
Ist eine Fermentation, da wird das Gluten aufgespalten und ist im Anschluss nicht mehr enthalten im Getränk drin. Damit das Produkt das Label bekommen kann, wird eine andere Analysemethode gebraucht und angewendet. Es wird sehr engmaschig kontrolliert und deshalb ist das glutenfrei gelabelte Bier auch wirklich glutenfrei und auch sicher für Zöliakie-Betroffene. Das ist mir sehr wichtig in diesem Zusammenhang, weil das kann einfach sehr...
Genau, also auch bei der Weizenstärke haben wir manchmal das Problem und auch da wird hingewiesen, es gibt glutenfreie Weizenstärke. Und wenn das so ausgewiesen wird in der Zutatenliste, bekommt das Produkt dann auch ein Glutenfreisymbol. Und das ist eine Lebensmittelherstellungsthematik und das ist auch eine eigene Wissenschaft, da will ich mich nicht reingeben. aber es ist widersprüchlich, es ist schwierig, ich glaube, das dürfen wir festhalten. Und meine Botschaft wäre einfach, sammelt diese Produkte, diese Zutatenlisten, diese Dinge, wo ihr euch einfach unsicher seid und besprecht das in der Ernährungstherapie oder in der Ernährungsberatung. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, an diesen Beispielen auch zu lernen. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt in 1000 Foren teilen, weil es doch manchmal auch schwierig ist, da eine zuverlässige Antwort zu kommen.
Ja, und auch mit dem Bewusstsein, dass gerade im digitalen Raum sehr viele Fake News kursieren.
Genau.
Sehr viele Meinungen, ich mache es so, ich mache es so.
Genau.
Bitte verlasst euch auf offizielle auf offizielle Deklarationen, auf offizielle Stellen oder eben die IG-Zöliakie und so weiter. Ruft an und vor allem auch, ihr habt so viele Fragen, wir ja auch, und wir möchten genau diese Fragen in unseren Podcast aufnehmen. Also schickt uns doch bitte Fragen per Sprachnachrichten oder per WhatsApp, aber liebsten per WhatsApp, per Sprachnachricht, dann können wir euch nämlich sogar reinschneiden. Und zwar auf unsere Nummer +41 76 823 6672. Und ich kann eigentlich an dieser Stelle nur noch sagen, ja, manchmal ist es kompliziert, aber machen wir es einfach nicht zu kompliziert, gehen wir auch einfach in einen Praxisblick, in eine Logik, und diesbezüglich möchte ich euch einfach sagen, tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.